Ja, schönen guten Tag zusammen.
Moin.
Lenny, schön, dass wir uns hier mal wieder gegenüber sitzen können.
Es ist wunderbar, aber auch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, als wir vorher hatten.
Deutlich. Und deswegen an dieser Stelle, hallo Spotify, hallo Apple Music, hallo an unsere Hörer und
hallo an YouTube. Zuschauer jetzt eigentlich auch, ne?
Ja, Zuschauer, nicht nur zuhörende Zuschauer. Wie cool. Also es ist deutlich aufwendig. Und deutlich aufwendiger als vorher.
Ja, besonders ich freue mich schon auf den ganzen Cutter-Kram und so einen Scheiß. Das Ganze zusammenzukleben und sowas, das wird ein super großer Spaß, glaube ich. Ja.
Ich bin ja eher so, ich habe davon jetzt überhaupt nicht so viel Ahnung. Deswegen sitze ich jetzt hier einfach nur so.
Ja, weißt du, das Ding ist, ich habe ja auch keine Ahnung. Aber ich muss so tun, als hätte ich Ahnung, damit da irgendeiner was machen kann. Ich habe natürlich dieses Premiere Pro, ich habe ja Folge 10, für die es nicht gesehen haben, auf YouTube auch schon mal hochgeladen, dass man die sich angucken kann, hab da so einen kleinen Ring drum gemacht, dass es halt so visualisierten Ton gibt.
Das hat mich schon sehr beeindruckt.
Das war so kacke. Ich hab so viel damit rumgespielt und besonders dieses Premiere Pro macht dir so viel Kopfschmerzen, weil es dann irgendwelche Layers verschwinden lässt und dann macht es nur 30 Minuten, obwohl du eigentlich auf 1,5 Stunden brauchtest und ich habe Kopfschmerzen bekommen. Hat lang gedauert, aber jetzt hat es einen lustigen Ring, der.
Aber es hat einen lustigen Ring, der sich mitbewegt.
Ja, genau. Das ist cool. Die gleiche Farbe.
Und ich kann nur hoffen, dass diesmal unsere Tonqualität ein bisschen besser ist als letztes Mal.
Ja, wir haben
neues Kabel, neues Glück.
Neues Kabel, neues Glück. Also diesmal klingt es auf jeden Fall schon mal eine Testaufnahme. Diesmal haben wir getestet. Es klingt okay.
Für alles, was ab jetzt passiert, bin ich verantwortlich.
Der Rest ist außerhalb unserer Kontrolle.
Ganz genau. Schön mit der stoischen Einstellung rangehen.
Ja, stoische Einstellung. Ich musste auch sehr stoisch sein, weil ich hatte mir eigentlich jetzt ein schönes Thema zurechtgelegt. Und dann kam Per hier mit der Idee, hey Lenny, lass mal heute Freestyle machen.
Mal ohne Thema, mal ohne, einfach so mal lustig locker drauf los. Ich wusste nicht, dass du dich vorbereitet hast.
Ja, das war auch einfach so eine Sache, die habe ich spontan gemacht. Also ich hatte tatsächlich wieder mal Andrew Huberman, habe ich mir, glaube ich, 5 Podcasts von ihm angehört oder sowas.
Bist du jetzt Groupie?
Ich bin so Groupie. Der Typ ist der Hammer. Also Andrew Huberman, also Huberman Lab, für alle eine Empfehlung, ist es der Wahnsinn. Es ist wirklich einfach alles ohne Meinung, aber wirklich auf wissenschaftlichen Studien aufgearbeitet. Und er hat viele verschiedene Themen aufgearbeitet und dann zum Beispiel das, was mich richtig gecatcht hat, war Goal-Setting und Dopamin. Und wie das Ganze zusammenhängt, wie das neurobiologisch passiert, welche Mechanismen im Gehirn da sind für Goal-Setting. Da gibt es einen Mechanismus, eine ganze Kette im Hirn, die halt immer, seit evolutionsbiologisch schon immer vorhanden ist, die in jedem Säugetier vorhanden ist, die nur für Goal-Setting da ist.
Okay.
Und das finde ich super faszinierend.
Macht er das solo oder hat er dann jemanden?
Der ist so, er hat manchmal Gäste, aber die ich mir alle angeguckt habe, waren komplett solo. Der labert da solo 2 Stunden ein Thema runter. Das ist wirklich, als würdest du dir eine Vorlesung anhören, nur in geiler.
Das ist krass, ne, wenn Menschen sowas können. Ich habe ja jetzt auch wieder Vorlesungsstart gehabt. Ich gehöre jetzt zum arbeitenden und studierenden Teil der Bevölkerung.
Oha.
Und
jetzt bist du auch offiziell arm, egal wie viel Geld du hast.
Ja. Drucke ich mir auf ein T-Shirt.
Ja.
Und wenn du da auch wieder den Profs zuhörst, die da wirklich 3 Stunden, so eine Vorlesung bei uns, das ging jetzt 3 Stunden und ein paar zerhackte. Und der steht da vorne und ist am Erzählen. Gut, jetzt haben die natürlich noch ihre Folien, woran die sich langhangeln können.
Ja,
ne? Das hilft ja noch, aber schon alleine hast du da deine Solo-Nummer da gemacht, das habe ich schon gedacht.
20 Minuten zu füllen, alter Schwede. Ich bin ja kein Experte für das ganze Thema, ne? Deswegen, ich habe mich ja nicht Jahre damit beschäftigt, aber 20 Minuten füllen war schon pralle. Das war schon viel.
Ja, ich würde das irgendwann auch ganz gerne eigentlich nochmal ausprobieren wollen. Einfach mal so 20 Minuten Kurzzeitfolge für irgendein Thema. Einfach mal, um da in deine Situation reinzuspüren.
Ja, mal ganz ehrlich, wir können das ja sowieso so machen, wenn wir so Themen haben, die überhaupt nicht Podcast-relevant sind, die einfach eher so straight einfach irgendwas runtergelabert sind, wo du eigentlich nicht einen Gesprächspartner für brauchst, da kann man eigentlich auch mal spontan zwischendurch außer der Reihe Folgen raushauen.
Absolut, vor allen Dingen, weil wenn man jetzt so längere Folgen macht, die so zwischen 40 Minuten und einer Stunde gehen, du musst da auch als Hörer dedicated sein, ne? Also das ist natürlich immer cool, wenn man dann in so eine Unterhaltung mit reingezogen wird, dann bleibt man eher am Ball, aber man hat jetzt schon an der einen oder anderen Stelle mal gehört, Host und Podcast, so 20 Minuten für den Weg zur Arbeit, wäre eigentlich auch mal ganz cool. Für sowas lohnen sich dann halt so Solo-Folgen, gerade mit Themen, wo man sagen kann, okay, da kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt alles rausdiskutieren, was geht.
Ja, das ist das Problem. Ja, es gibt so ein paar Themen, die aber super spannend sind, die aber nicht diskussionsfreudig sind. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Wir machen das einfach mal irgendwie als Format. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es regelmäßig hinkriegen, aber
Schauen wir.
jeden Monat vielleicht mal. So eine Folge, so ein
Ja, einfach mal
mentales
so.
Nirvana Short.
Mit alles der
In
Waller Short, ja.
Anführungszeichen.
Das klingt gut. Das klingt gut. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben uns in diesem Podcast, vor allem jetzt gerade, wo wir unsere Visage auch mal in der Kamera halten, wir haben uns nie richtig vorgestellt.
Stimmt.
Wir haben kein Foto auf unserem Instagram-Account. Wir haben nie, auch bei unserer ersten Folge, bei unserer ersten Einführungsfolge, haben wir nie genau gesagt, wer wir eigentlich sind.
Wir sind zwei Dullis, die Per und Lenny heißen, die keine Ahnung von den Themen haben, über die sie reden, aber gerne Ahnung davon hätten.
Gut zusammengefasst und damit herzlich willkommen zu einer.
Nee, Per, wer bist du denn eigentlich?
Das.
Und philosophische Frage
Da, da,
angefangen.
pass auf, pass auf, pass auf, dazu fällt mir nämlich direkt was ein. Und zwar hatte ich jetzt dieses Wochenende das erste Mal Präsenzvorlesung.
Ja.
Habe jetzt gerade mit meinem Masterstudium angefangen.
Vorstellungsrunde.
Und nee, Vorstellungsrunde nicht. Ja, so ein bisschen. Also wir hatten, es waren sowieso schon alle müde. Wir hatten den ganzen Tag auf dem Samstag Vorlesung. Und dann hatten wir das Modul Digital Business. Und da wollte uns der Prof halt erstmal so ein bisschen kennenlernen. Da stellen ja die so die standardmäßigen Fragen, was erwarten Sie sich von Ihrem
Ja.
Modul? Und da war halt Standard am Anfang, wer sind Sie und wo arbeiten Sie oder was tun Sie? Und so mich als Hobbyphilosophen habe ich so gedacht, okay, ich weiß, er will jetzt was kurz und knackiges hören, aber was
Oh.
würde passieren? Nein, 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 ich habe mich schon zusammengerissen
Okay,
so.
okay,
Also ich habe da jetzt nicht hier
okay.
Existenzphilosophen da raushängen lassen,
Wollte
aber ich
schon
habe mir kurz
sagen,
überlegt,
vielleicht ein
was für eine
Eindruck.
Reaktion würdest du erzeugen, wenn du jetzt mal wirklich da anfängst, auf philosophischer, grundphilosophischer Basis anfängst, dich vorzustellen?
Ach du Scheiße, Alter. Da wärst du der Typ.
Dann wärst du
Oder
der Typ.
du wärst der Typ, der einfach, weil sein Prof dann so einen riesigen Aufsatz abgegeben hat, nur für so einen Scheiß, weißt
Ich glaube, ich bin da sowieso schon so ein bisschen der Typ.
du? Du bist schon der Typ.
Ich bin so
Bist du
ein
schon
bisschen.
schlecht angekommen?
Nee, schlecht habe ich nicht gesagt. Ich bin aufgefallen.
Wie bist du denn aufgefallen?
Ich bin aufgefallen, wir
Saß du
hatten.
nackt vor der Kamera, oder?
Nee, das war ja Präsenz.
Ach so.
Ich saß schon nackt im Raum.
Ach so, ja, okay. Wenn
So,
dann richtig,
wenn
ne?
dann richtig. Wir haben auch jetzt gerade zum Anfang, ich weiß nicht, ob sich das später noch ändert, aber wir haben auch Master-Studiengangsübergreifende Kurse. Und eins davon ist entscheidungsorientiertes Management. Das ist für mich jetzt als jemand, der Bachelor in einer ultra kleinen Gruppe gemacht hat mit 20 Leuten, total ungewohnt, aber du kommst halt rein, ich kam auch noch zu spät. So. Und
Gut.
dann musst du halt. Und die
Aufgefallen.
Tür ist nicht an der Seite, dass du dich mal kurz unauffällig da durchwuseln
Oh
kannst,
nee.
sondern ganz hinten. Und du läufst von
Ah.
hinten einmal durch.
Weißt du, nee, das hinten geht ja noch. Weißt du, was das Schlimmste ist?
Vor.
Vorne neben dem Prof. Das ist das Übelste. Wir haben einen Raum bei uns in der Uni, wo man wirklich unten rein muss. Und du kommst halt wirklich da unten rein und kommst da wie der getretene Hund
Ist
neben
das
dem
richtig
Prof
so
raus.
Audimax-mäßig? Also,
So
dass du.
geht so wirklich so eine Bühne, so
Oh, shit.
Stufen runter und die Tür geht unten auch noch richtig laut auf und du stehst direkt vor dem Prof.
Du stehst ja auch dann nicht nur im Raum, du stehst auf der
Ja, du
Bühne.
stehst einfach genau da
Du bist
unten.
plötzlich da.
Und dann so läufst du da runter und alle gucken dich an. Du bist
Ja.
so ein, der Typ ist zu spät gekommen. Bei mir ist
Ja.
es dann meistens so, meistens ist es dann so, ich komme so spät. Das ist jetzt keine Pflichtveranstaltung gewesen oder so, aber ich kam dann halt so spät, weil ich gedacht habe, ach, ich habe eigentlich keinen Bock. Und ich gehe aus Alibi doch nochmal zur Hälfte hin.
Ah, okay. Einfach nur mal so fürs eigene
Ja,
Gewissen.
genau. Ich war da. Da kann ich mal fragen, hier wurde irgendwas Wichtiges gesagt? Okay, dann kann ich ja schlafen. Ich war nicht der beste Student.
Ich glaube, das ist eher so
Aber ich habe
Klassikstudent, ne?
jetzt, wenn morgen gut läuft, einen Bachelor, also dann passt
Das
das.
ist gut. Das ist nochmal ein Grund zum Celebraten. Genau, warum bin ich oder warum, was heißt unangenehm? Warum bin ich aufgefallen? Punkt 1, das ist ein berufsbegleitender Studiengang. Und zwar auf dem Freitag. Ich habe Freitag frei. Das
Ah.
heißt, ich hatte jetzt nicht so die Klamotten an, die man so im Büro erwarten würde.
Ah.
Die anderen schon.
Ach so,
Also da
also.
saßen sie im Kostüm und im Anzug oder mindestens mal in Hemd und ich war ein Metallica-Pulli an. So, ich konnte die Blicke, als ich durch den Mittelgang da geschlichen bin, um mir so einen freien Platz zu suchen, auch gleich in Mitte des Gangs, weil ich mich nicht noch irgendwo durchquetschen wollte, habe ich schon die Blicke auf mir gespürt, die zu verheißen schienen, was macht der denn hier?
Ja.
Ich würde nicht erst am Ende der Vorlesung geputzt.
Das ist so geil, besonders weil du siehst ja hier in dem perfekten Outfit dafür.
Ja, so komme ich jetzt auch heute von der Arbeit.
Aber der Uni Metallica-Pulli.
Uni Metallica-Pulli.
Totenkopfkette, Totenkopfring, all der Scheiß.
Zerfetzte Hose, genau.
Alles
so.
Dabei.
Und
richtiger Eindruck.
Genau, habe ich dann.
Das ist ein Statement, finde ich geil.
Also ich bin echt rausgestochen. Ich war den Moment war eher erst so. Ja. Guckt mich mal an hier.
Bin schon aufgefallen, oder?
Ja, ich bin aufgefallen. Und dann bin ich noch mehr aufgefallen.
Ach du Scheiße.
Ich habe jetzt nämlich einen Ruf weg.
Oh. Am ersten Tag.
Am ersten Tag. Und zwar, ich konnte dafür gar nichts, sondern die Professoren habe ich da reingeritten. Und zwar, wie gesagt, das Modul als entscheidungsorientiertes Management.
Ja.
Und dann hat sie die offene Frage in den Raum geworfen, ob wir uns für gute Entscheider halten, für schnelle Entscheider. Wobei gute und schnelle Entscheider, das muss man natürlich auch immer noch differenzieren.
Ja,
wenn
man
schnell entscheidet, heißt nicht, dass es gut entscheidet. War eine ganz interessante Diskussion, weil es ja auch irgendwie ein bisschen philosophisch ist. Und dann hat sie halt gefragt, ob wir uns für schnelle Entscheider halten. Und da habe ich mich gemeldet und meinte, das käme für mich, oder das kommt für mich, auf das Volumen der Entscheidung an. Ist das jetzt eine schnelle Entscheidung im Supermarkt? Ich muss mich zwischen zwei Artikeln entscheiden, da bin ich fix.
Ja.
So, da kaufst du auch meistens aus Routine. Oder ist es eine größere Entscheidung mit vielen Konsequenzen? Und ich habe das genannt, wenn je länger der Rattenschwanz ist. Dann switcht sie die Slide. Ich will noch was hinterher sagen. Und sie so, Moment, wir kommen gleich auf ihren Rattenschwanz zurück. Und jetzt bin ich der mit dem Rattenschwanz. Was willst du machen? So, du bist dieser Situation einfach ausgeliefert. Ich konnte auch nichts weiter. Ich habe vorne am Board stand multidimensionale Entscheidungen. Hätten wir das nicht benutzen können? Das klingt irgendwie netter. Ich bin der mit dem Rattenschwanz, ja.
Weißt du, so ein Gerücht, wenn irgendwann der Ursprung verschwimmt und keiner mehr weiß, wo das herkommt.
Ja, ich habe auch Angst vor dem stille Postprinzip. Ich hab da auch echt Angst vor.
Da weiß keiner mehr, warum ist er der Rattenschwanz? Und dann wird gesponnen.
Und dann wird gesponnen, ja.
Dann ist vorbei.
Da muss irgendeine Studentin mit zusammenhängen in dem Kontext. aber ist vielleicht mal eine ganz interessante Frage zum Thema Entscheidung. Wie würdest du dich da einschätzen?
Beim Thema Entscheidung?
Beim Thema Entscheidung.
Boah.
Jetzt habe ich dich gekriegt, ne?
Ja, das ist das Witzige.
Jetzt so die ganze Zeit so locker flockig vor uns hingelabert und jetzt gleich
jetzt boom, boom, in die Fresse. Nee, tatsächlich bin ich qualitativ nicht unbedingt immer der beste Entscheider gewesen. Ich habe teilweise wichtige Entscheidungen impulsiv getroffen und unwichtige Entscheidungen extrem überdacht.
Okay, hast du da ein Beispiel, ohne dir zu viel Blöße zu geben?
Ich überlege gerade.
Irgendwie was locker Flockiges aus dem Alltag?
Oh, ich habe ein Beispiel, was ich bis heute bereue, was ich jetzt hier nicht erzählen werde. Das war auf jeden Fall nicht so schön. Ich habe auf jeden Fall ein paar Entscheidungen getroffen, die Konsequenzen hatten.
Ja, das ist das Problem bei Entscheidungen.
Ja. aber was zum Beispiel? Dann teilweise geht es darum, beim Kauf von, sagen wir mal, eine iPhone-Hülle, sowas, so ein Beispiel. So bei sowas würde ich halt mich mega hundigen und mir das würde mir mega schwer fallen, welche kaufe ich jetzt? Das würde ewig dauern.
Aber dann eine, die zu jedem Outfit passt.
Teilweise berufliche Entscheidungen habe ich dann teilweise so impulsiv getroffen, dass das passt.
Ja. Ich frage mich immer, oder ich frage mich jetzt, was heißt immer, aber ich frage mich jetzt in diesem Moment, woran das liegt. Ich glaube, und das ist jetzt meine Vermutung, dass man oft im beruflichen Wesen, wenn es jetzt keine allumfassenden Entscheidungen sind, jetzt Entscheidungen, die man vielleicht in seinem Beruf selber treffen muss, dass es da viel auch um Bauchgefühl geht.
Ja, das Problem ist auch, dass man teilweise gar nicht das Komplette einfach erfasst. Du siehst halt nicht alle Optionen. Es ist viel schwerer, das komplette Bild zu erfassen, glaube ich. Und mein Problem ist, glaube ich, dann, dass ich nicht das komplette Bild erfassen möchte. Und ich sehe dann diese Option. Und diese Option fühlt sich einigermaßen gut an, deswegen nehme ich sie. Und ich glaube, das Problem des zu sehr Überdenkens bei Entscheidungen kommt dann, wenn du zu viele Möglichkeiten hast.
Ja, Vielleicht auch Möglichkeiten, die in dem Moment so gar nicht richtig präsent sind, die du dir dann irgendwie dazu denkst, wenn die schon so abstrakt, wenn die irgendwie abstrakt sind.
Ja, und nicht unbedingt abstrakt. Also wenn es darum geht, um irgendwas zu kaufen. Und du siehst drei, vier, fünf, sechs Dinge. Und die sind alle, du weißt nicht, was davon besser ist. Und denkst total wieder drüber nach. Ich hatte es gerade. Ich habe mir jetzt gerade ein Audio-Interface gekauft für meine Gitarre.
Ja.
Und bei dem Audio-Interface kannst du dir so eine. Gibt es eine Software dazu, das habe ich gerade rausgefunden. Da kriegst du halt eine Software-Lizenz, um dann, mit der du halt Musik machen kannst. Da kannst du Drum-Samples einbauen und sowas.
War
Da
das
gibt es aber
das,
zwei Sachen.
was du mir schon mal gezeigt
Nee,
hattest bei
das habe ich jetzt gerade
dem?
erst letztens rausgefunden. Richtig Hype. Ich
Ah,
könnte aber
okay.
theoretisch selber Musik machen. Kann ich
Wow.
Drum-Samplen und sowas alles und Bass. Wer braucht Bass? Aber.
Also das heißt, du kannst dir praktisch eine eigene Band komplett auf dem Computer zusammenschustern.
Genau. Und dann halt Gitarre aufnehmen und sowas.
Jetzt weiß ich endlich, wie das funktioniert, wenn du auf Spotify irgendwelche Solokünstler findest, die eine komplette Metalband einfach bilden.
Ja, du kannst Drums halt samplen. Du kannst einfach Drum-Samples nehmen, damit die irgendwie zusammenschustern.
Ja, okay.
Also, das Programm war dabei, aber dann gab es halt zwei davon. Ich konnte mir eins davon aussuchen. Und dann ging das Rattern los. Es ging um
Ja.
Gratis-Programm und ich bin jetzt nicht so extrem talentiert in Gitarre, dass ich da wirklich was mitmachen würde. Aber hat das gerattert.
Ja,
Und
okay.
das hätte ich auch einfach sagen können: Ja, komm, nimm eins davon, vielleicht ist das cool, nämlich wird schon beides gut sein. Aber das hat gerattert. Und das hätte überhaupt nicht so sein müssen. Ich habe mich bestimmt eine Stunde damit beschäftigt, welches das Bessere davon ist.
Ja, das ist dann irgendwie so eine Mischung aus Bauchgefühl und du versuchst es dann irgendwie mit Rationalität dann noch irgendwie
Ja, genau.
gleichzuspülen. Wahrscheinlich so eine Gedanken, wahrscheinlich so, was kann das eine, was das andere nicht kann, was interessiert mich mehr, was kann, vielleicht kann das eine Programm davon ein bisschen mehr, aber das juckt mich nicht so.
Genau.
Das ist jetzt so dieser klassische Kampf zwischen Gary Klein und Daniel Kamen. So, da hat er ja mal, okay, ich roll das kurz auf, und
Ja.
zwar bei schnelles Denken, langsames Denken bei dem Buch.
Ja.
Was extrem gut ist, aber man braucht einen langen Atem, um das durchzuziehen, das kann ich versprechen.
Und du brauchst ein stabiles Ohr, weil das kaut er dir ab.
Ja, das ist tatsächlich so, und du musst es häppchenweise, aber konstant.
Ja.
Du musst es häppchenweise, weil du das nicht alles verarbeiten kannst. Aber du musst trotzdem konstant drin bleiben, sonst verlierst du den Faden. Dann kannst du gleich
Ja,
wieder
aber es
von
ist super
vorne anfangen.
spannend, auf
Genau,
jeden
es ist
Fall.
total
Es ist mega.
spannend. Hat ja auch den Ansporn geliefert für den kompletten Bereich der Verhaltensökonomie. So, das ist ja so
Ja.
der Grundbaustein dafür. Und das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil ich das ultra spannend finde. Und Gary Klein und Daniel Kamen, das sind Kollegen, die haben auch an einem Projekt zusammengearbeitet, sind aber gerade was so das Thema Intuition von Experten angeht, komplett unterschiedlicher Meinung. So, wo Gary Klein sagte, ja, Intuition von Experten kann man eigentlich in der Regel vertrauen. Die haben über Erfahrung so viel aufgebaut, dass diese Intuition, das baut alles darauf auf und so. Während Daniel Kamen sagt, genau das ist das Problem. Die beziehen so viele unterschiedliche Parameter mit ein, dass sie diese Formel viel zu komplex machen. Deswegen sind teilweise Algorithmen einfach, also präziser als diese Experten. Hat das Beispiel genannt, zum Beispiel von dem Preis und von dem Geschmack und von Weinen. So, das ist ein ganz einfacher Algorithmus, der das regelmäßig ausrechnen kann. Und bei den Experten, die dann nachher diese Weine testen und das vorhersagen, welche gut werden und dann nachher die Preise bestimmen und so, die schlagen dann die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das geht doch nicht, das ist doch gottlos und so. Und ich glaube, das ist wie immer irgendwie die Wahrheit, liegt irgendwo in der Mitte.
Ja.
Bei mir ist es tatsächlich so ein Entscheidungsding, wo ich bei der Autobahn abfahre.
Oh ja.
Da habe ich
Oh
richtig
ja.
Zoff mit mir selber. Und ehe ich
Was
mich
ist besser?
versehe, und ja, wie komme ich jetzt schneller nach Hause oder
Ja.
wie komme ich schneller zu dem und dem, wo, oder bei mir auch manchmal, auf welche Strecke habe ich jetzt mehr Bock? Ich fahre ganz oft einen anderen Weg, weil ich auf die andere Strecke keinen Bock habe.
Ja, kenne ich aber
Kennst du
auch.
das?
Ja, ich kenne das auch, wenn man einfach keinen Bock auf die Ampeln hat, zum Beispiel. Bei mir sind meistens die Ampeln der Faktor. Ich habe keinen Bock
Echt?
drauf, da rumzustehen.
Das ist bei mir ganz selten so.
Ja, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen rationaler vielleicht beim Autofahren.
Das kann gut sein. Bei mir ist es ganz oft so, ich fahre irgendwie einfach, auf diese Strecke habe ich jetzt einfach keinen Nerv. Das hat dann nichts mit der Länge zu tun oder mit den Ampeln oder mit den Kreiseln oder so, sondern einfach mit der Strecke als solche.
Einfach mal Umweg fahren, scheiß drauf.
Einfach mal Umweg. Aber ich fahre auch gerne Auto mit lauter Musik oder so.
Kenne ich gar nicht.
Wobei ich es mir mittlerweile angewöhnt habe, mehr Podcasts und sowas und Hörbücher zu hören auf dem Weg zur Arbeit.
Ja.
Es ist unglaublich entspannt. auf dem Weg zur Arbeit, das ist ein unglaublich spannendes Hörbuch, über einen Psychologen im Konzentrationslager.
Oh,
Oh, du hast bestimmt mal von gehört, das ist total bekannt.
ich glaube, ich habe es wurde in einem Buch dieser Psychologe mal erwähnt.
Ja, genau.
Wie hieß der?
Also ich kenne das noch, also ich kenne das aus dem Handbuch für, aus dem kleinen Handbuch für Stoiker. Da wurde der drin erwähnt. Auch das Buch kann ich nur empfehlen. Ich habe das, wie gesagt, jetzt als Hörbuch. Es ist unfassbar deprimierend und es ist unfassbar, was der da erzählt. Aber der erzählt das auf eine andere Art und Weise so, was heißt rational, aber irgendwie, auch wenn er das miterlebt hat, merkst du irgendwie so eine gewisse Distanz, die er damit drin hat in seiner Erzählung. Und trotzdem merkst du, dass er dabei war. Das
Ja.
ist ganz weird, diese Objektivität gefühlt mit Emotionen. Das ist ein ganz, ganz weirdes Hörerlebnis.
Heftig.
Höre ich jetzt manchmal, also tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit. Ich glaube, das muss man auch können. Sowas schon morgens vorm ersten Kaffee.
Oh ja.
Sowas schon zu hören,
Ist ein Thema. Ist ein Thema.
aber ich höre jetzt auch, wie gesagt, viel schnelles Denken, langsames Denken. Das führe ich mir jetzt immer zu. Da bin ich jetzt auch schon seit Ewigkeiten dran am Knuspern und mir fehlt
Ja.
immer noch 6 Stunden oder so.
Ja,
Das ist irre.
bei mir ist es wie gesagt gerade Human Lab, ich binge das gerade einfach alles durch. Das ist
Ja.
wirklich mega gut. Aber sonst auch solche Podcasts und Hörbücher, die einfach irgendwelche Fachthemen haben, sind bei mir ist meistens irgendwas, was ich mir so anhöre. Natürlich auch Unterhaltungspodcasts wie Gemischtes Hack oder ich höre auch Hobbylos. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, kenne ich nicht. Kennt man die
Von
Podcaster?
Rezo und
Ah
Jimmy
ja.
Bam. Also die beiden, das ist auch so ein Comedy-Podcast.
Aber lustig, dass du gerade Rezo erwähnst. Ich habe mir nämlich gerade mal sein Video Die Zerstörung der Presse zu Gemüte geführt.
Heftig, ne?
Ja, allerdings muss ich dazu sagen, ich stimme viel mit ihm überein, aber das war nicht viel Neues für mich, weil ich mir mal das Hörbuch angehört habe, wie die Bild-Zeitung arbeitet. Und das ist im
Ja,
Prinzip genau das.
das ist das Problem. Die Presse arbeitet tatsächlich. Das Problem ist, da denkt man halt, dass es nur die Bild-Zeitung so ist. Aber es ist leider gang und gäbe, dass viele Zeitungen halt so arbeiten. Und
Ja.
viel Presse halt so arbeitet. Die müssen halt auch irgendwie Geld verdienen.
Ist mir vorher eigentlich tatsächlich noch nie so aufgefallen. Ich habe immer so gegen die Bild gewettet, aber natürlich, gerade wenn du diese ganzen bunte Gala und alles, womit man so sein Resthirn irgendwie einwickelt, dass die natürlich so arbeiten und irgendwelche Skandale produzieren und alle sehr, sehr fragwürdig journalistisch arbeiten, das ist natürlich schon irgendwie klar, weil da geht es
Ja.
nicht um Aufklärung, da geht es einfach nur
Du musst
um
eine Story halt
Absatzzahlen.
klickbar machen.
Ja.
Besonders es geht ja auch da jetzt schon um das Online. Das muss ja alles online klickbar sein. Da müssen catchende Titel sein, damit man die das anguckt.
Aber was ich cool fand in dem Buch, ich krieg den Titel nicht mehr ganz zusammen, wie die Bild-Zeitung Hass und ich krieg's nicht mehr zusammen. Müsste ich nochmal nachschauen, wie das Buch heißt. Aber das war halt, die haben halt über 20 Jahre lang Bild-Zeitungsartikel durchgeguckt und analysiert und Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern bei der Bild-Zeitung geführt und so. Und da ging es dann auch noch irgendwann von ehemaligen Chefs und dann kam ja Julian Reichelt und hat das ganze Blatt nochmal politarisiert, komplett durch, weil er ehemaliger Kriegsreporter ist und der viel von seinen eigenen Interessen da einbauen wollte. Mittlerweile ist er ja nicht mehr da, den haben sie rausgeschmissen.
Ja, der
Was
hat.
natürlich nicht heißt, dass Bild-Zeitung jetzt qualitativ besser wird. Die haben ja auch in Corona schon wieder ordentlich Hetze betrieben und so. Aber da gibt's so ein. Und dann haben die in dem Buch gesagt, dass sich Bild-Zeitung bei der Jugend bei uns nie durchsetzen konnte. Auch wenn Julian Reichelt das immer wollte. Durch Bild-TV und die Online-Präsenz über Instagram und auf Snapchat wird ja auch immer wieder, wenn du da mal durch diese ganzen hirnlosen Stories da durchscrollst,
Ja.
da sind ja auch immer Bildartikel mit dabei. Und da haben die geschrieben, dass sich Bild-Zeitung bei der Jugend nie durchsetzen konnte. Der durchschnittliche Bild-Zeitungsleser hat sich seit so und so vielen Jahrzehnten nicht verändert. Bei allen anderen Zeitungen schon. So. Weil über die Jahre natürlich auch mehr Frauen angefangen haben, diese Zeitungen zu lesen. Und das hat sich viel mehr diversifiziert. Bei der Bild-Zeitung kaum.
Wow.
Das ist immer noch das gleiche Profil.
Ja, wenn man das gleiche System nutzt, ne? Krass.
Ja,
Aber jetzt sind wir reden über Presse hier.
jetzt sind wir bei Presse. Da kam ich auch nur gerade drauf, weil du Rezo erwähnt hast
Ja,
und ich bin
Rezo
noch nicht mit.
hat das Tor zur Hölle geöffnet.
Das Video war cool,
Ja.
muss ich tatsächlich sagen. Er war sogar bei David Precht, ne? Bei
Ja,
Richard
er war bei
David
Precht
Precht.
drin. Er war das sehr, sehr awkward und sehr, sehr nervös, hat man total gemerkt, aber war schon cool.
Das war allgemein total lustig anzugucken. Richard David Precht auf der einen Seite total entspannt und mit
Ja.
seiner philosophischen, klugen Aura
Ja.
und und der so richtig vorbereitet klingt, der klingt ja immer richtig
Ja,
vorbereitet.
perfekt, ja.
Und auf der anderen Seite Rezo, der einfach so sabbelt wie in einem ganz normalen YouTube-Video von ihm. Das fand ich ultra
Ja,
witzig.
ich finde es halt so, ich finde es so geil, dass er auch seine ganz normale Sprache da benutzt hat. Dann irgendwie sagt er so, ja, und dann komme ich so als kleiner
Ja, genau.
Kecko. Und
Da
dann
habe ich auch
halt.
gedacht, Richard David Precht hat gerade keine Ahnung, was du meinst.
Aber meinte so, ah ja, aber dieser Kecko hat, ich
Ja,
finde es geil, dass er
genau.
es aufgegriffen hat. Das ist schon gut, also auch empfehlenswert. Das Interview mit von bei Precht, super gut.
Habe ich noch ein anderes gesehen, da war er in der Schweiz, Richard David Precht in der Schweiz und hat sich mit Hazel Brugger unterhalten. Kennst du die?
Hazelburger, ja, okay. Ja, kenne ich aber auch.
Ja,
Bin jetzt kein großer Fan, aber.
nee, ich auch nicht so.
Ich mag ihre Humor jetzt nicht so doll, aber man kennt sie.
Man kennt sie halt aus der Heute-Show.
Ja.
Aber war auch ein cooles Gespräch.
Ja, Precht macht schon coolen Kram. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich Lanz und Precht momentan so ein bisschen ab. Es nimmt so ein bisschen ab. Vom
Echt?
Inhalt her, finde ich.
Also ich habe die letzte Folge jetzt, die neueste, hast du die gehört?
Noch nicht
Die
tatsächlich. Ist die
Gesellschaft ist
schlechteste bis.
genug?
Die älteste ist was?
Ist genug.
Ist genug.
Ja. So, ab wann? So, wenn. Haben die so ein bisschen darüber gefachsimpelt? Über Konsumgesellschaft? Und wann reicht es mal?
Ja, okay. Vielleicht muss ich mich nochmal anhören.
Da waren noch ein paar
Für mich
andere
ist gerade,
spannende.
vielleicht ist für mich auch so ein bisschen das Interesse daran so ein bisschen runtergegangen, weil ich den Podcast halt so viel gehört habe. Aber.
Ja, ich höre halt nicht konstant, ne? Also diese ganzen aktuellen Themen, wenn die über Gas und Gaskrise und über geopolitische Stellung und Machtverschiebung und sowas in der Welt, das interessiert mich alles nicht so wirklich. Ich finde das
Ja.
eher cooler, wenn die über so allgemeingültige Themen sprechen. Und da fand ich diese neue Folge mit der Gesellschaft das genug, so, das fand ich schon cool. Weil die natürlich, weil gerade die beiden ja noch die These vertreten, ja klar kann man sich in allen möglichen einschränken und hier kann man noch mal ein bisschen zurück und da, das muss jeder für sich selber wissen und so, aber letztendlich ist es die Wirtschaftsform, auf der wir alle beruhen und wenn alle plötzlich nur noch das kaufen, was sie wirklich brauchen,
Das wird ja nicht funktionieren.
dann bricht das Wirtschaftssystem zusammen.
Ja, das ist auch so ein Punkt, den ein Kumpel von uns ja angebracht hat. Loris hat das ja angebracht. Er meinte ja auch, oder ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber er meinte auf jeden Fall, und das fand ich sehr, 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 sehr klug, du darfst nicht den Menschen regulieren und sagen, ich schraube etwas zurück, sondern du musst Innovation in die Richtung machen, dass Verbesserung entsteht. Du musst quasi ein Produkt, was Probleme macht, so verbessern, dass es in Zukunft nicht mehr diese Probleme macht. Quasi Beispiel Auto. Wenn du jetzt ein Auto hast, was momentan mit Benzin angetrieben wird, dann solltest du irgendwann auf Elektro umsteigen. Das machen ja jetzt die Firmen langsam. Das bekommen wir, dann bekommen sie auch wirtschaftlichen Druck hin, weil es immer beliebter wird, Elektroautos zu haben. Und dadurch wird es Schritt für Schritt geht es in eine umweltfreundlichere Richtung. Das ist mit Elektroautos jetzt immer noch nicht perfekt, wegen den ganzen Batterien. Aber langsam entwickelt sich halt die Wirtschaft in eine Richtung, dass das wirtschaftliche Interesse in eine positive Richtung geht.
Ist auch meiner Meinung nach absolut der richtige Weg. Ich bin ja ein großer Fan davon, wenn Sachen weiterentwickelt als verboten werden.
Genau, ja.
So. Auch wenn man die Wirtschaftsform so hin entwickelt, dass man halt mit weniger auskommen könnte, ohne dass die Wirtschaftsform gleich flöten geht. Ich bin da noch nicht auf den großen Knackpunkt zu stoßen, um zu sagen, ich wüsste, wie man das löst. Aber ich finde diesen Grundgedanken an sich ganz schön. Die Frage, die sich natürlich bei mir jetzt stellt, ist, geht das alles schnell genug?
Ja, also besonders, erstmal geht es schnell genug. Wir haben ja einen ziemlichen Zeitdruck mit dem ganzen Kram. Das ist natürlich eine Frage, die ich auf gar keinen Fall beantworten kann, weil ich nicht tief genug in der Materie bin. Aber so ein Thema, wo ich mir da auch wieder die Frage stelle, ist jetzt bei der ganzen Geschichte mit mentaler Gesundheit in der Gesellschaft. Die ist ja ziemlich zurückgegangen. Also mentale Gesundheit wollen wir jetzt nicht mal auf die ganze Suizidrate und sowas zu sprechen kommen. wie auch immer. Und halt auch Depressionen sind deutlich gestiegen in den letzten Jahren, natürlich auch durch Covid. Aber was ein großer Faktor zu sein scheint, ist der Konsum von Social Media in der Gesellschaft und in der Jugend. Und dass diese Plattformen immer attraktiver werden. Und dabei immer mehr die Leute einziehen. Dass es normal ist bei Jugendlichen, dass sie 10 Stunden Screentime am Tag haben. Und solche Dinge. Und ich sehe da keinen Trend in eine bessere Richtung. Weil wie willst du wirtschaftlich attraktiv diese Plattform so verändern, dass sie besser für mentale Gesundheit sind?
Ich glaube schon, dass das irgendwie geht. Nur auf diesen Ebenen stellt sich halt niemand die Frage. Ich glaube aber auch, das war Thema bei mir in meinem vorherigen Studium, auch zum Beispiel, ich glaube auch, dass der Arbeitsmarkt ein Riesenproblem ist, wenn wir jetzt von Depressionen und gerade Burnout sprechen. So.
Aber ist der Arbeitsmarkt so viel anstrengender als früher?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich glaube, heute werden ganz andere Erwartungen an Arbeitnehmer und sowas gestellt. Nach wie vor, ich.
Glaube ich tatsächlich nicht. Also ja, natürlich, es ist eine andere Erwartungshaltung da. Aber die Gesellschaft geht momentan bei der Arbeit im Trend in einer Richtung, dass mehr flexibel gearbeitet werden kann. Dass Leute mehr Homeoffice machen können. Und dass Leute allgemein mehr Freiheit in ihrem Job bekommen. Der Trend geht dahin.
Die Entwicklung sehe ich, die Entwicklung sehe ich auch absolut.
Und ich glaube, vor ein paar Jahren war es eigentlich eher schlechter. Vom Arbeitssystem her. Die Arbeitsverhältnisse werden Stück für Stück besser. Und diese Rate an Depressionen und sowas sind nicht mit 25, 30, die Rate Depression ist im Alter von grob 14 bis 21. Für die meisten
Aber
Leute im Studium, in der Schule und all diesen Orten sind, nicht im Arbeitsleben.
na, ich glaube, da gibt es gerade im Arbeitsleben eine ganz hohe Dunkelziffer, weil man auch da immer nur die großen Beispiele sieht. So, wenn man die ganz großen Entwicklungen bei den großen Konzernen und so, ich glaube, da gibt es gerade im deutschen Mittelstand, wo viel an Entwicklung auf der Strecke bleibt,
Ja,
weil
aber wird es schlechter?
schlechter habe ich nicht gesagt. Ich glaube nur, dass sich da nach wie vor nicht genug tut.
Ja, natürlich. Also natürlich muss ich da was tun. Das Problem ist halt, einige Arbeiten, die gemacht werden müssen, sind vom Prinzip her scheiße für den Menschen. Beispielsweise Nachtschichten. Nachtschichten sind schlimm und toxisch für jeden Menschen, der sie machen muss. Habe ich ja auch, also das kam, es steht auch im Buch Why We Sleep. Leute, die immer in Nachtschicht arbeiten und aus ihrem normalen, natürlichen Rhythmus rauskommen dadurch, sind gesundheitlich so stark beeinträchtigt, dass sie so viel mehr Wahrscheinlichkeit auf extrem gefährliche Krankheiten bekommen, weil ihr Körper nicht mehr richtig im Schlafrhythmus ist. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, was aber nicht geändert werden kann, weil einige Arbeiten müssen halt über die Nacht funktionieren. Die Krankenhäuser müssen besetzt sein.
Ja, also das ist halt ein wahnsinnig vielschichtiges Thema. Ich glaube, das wäre auch was, wo man sich vorher noch mal ein bisschen einarbeiten muss und so, weil ich da jetzt auch keine genauen Zahlen jetzt runterbeten könnte oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass es da auch noch viel Bedarf gibt. Ich glaube, dass sich vieles ändert. Erstens durch die neue Generation, die reinkommt und ganz andere Erwartungen an die Arbeitswelt stellt.
Ja.
Das sehe ich schon mal, das sehe ich deutlich, dass sich die Firmen verändern müssen, sonst kriegen sie keine Arbeitskräfte mehr. Und ich glaube auch, dass durch Digitalisierung und KI und alles, dass da auch vieles nochmal weggenommen wird, weil ganz viele Jobs, die einfach für Menschen nicht erstrebenswert und einfach auch nicht wünschenswert sind, dadurch ersetzt werden können.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, und ich glaube, das ist gerade in der Führungsebene ein Riesenproblem, dass wir da. Das ist tatsächlich eine relativ grundsätzliche Überzeugung, insbesondere für Deutschland, dass in der Führungsebene noch so viel getan werden muss, weil gestresste Mitarbeiter sind ein Resultat schlechter Führung. Und wenn man da immer mal
Ja.
wieder alle möglichen, ich höre das von Freunden, von Familie und so, immer mal wieder Geschichten, wo ich immer nur sagen kann, klar, eine Firma ist ein wahnsinnig kompliziertes System, aber ganz, ganz viel kommt noch oben aus der Führungsebene. Da gibt es halt noch nicht diese flachen Hierarchien und wir nehmen die Mitarbeiter mit ins Boot. Und das fehlt halt dieses grundsätzliche Verständnis. Und ich glaube, das wäre auch mein Abschlusssatz zu diesem Thema jetzt. Es fehlt da noch das grundsätzliche Verständnis dafür, dass eine Firma aus Menschen besteht und nicht aus platten Zahlen, die hinten rauskommen. Und diese
Ja.
Denke ist, glaube ich, noch wahnsinnig drin. Dieses alte 60er Jahre BWL-Ding ist, glaube ich, echt noch so, ist echt, glaube ich, noch tief gerade im deutschen Mittelstand verwurzelt.
Das auf jeden Fall. Also das spricht auch gar nichts gegen. Aber wie gesagt, seit den 60ern, das ist ein Problem, was wir seit Jahren haben. Erklärt aber nicht das Problem, was momentan allgemein mit der mentalen Gesundheit passiert. Das war das, was ich meinte. Und das
Ich
Problem
stö
ist,
also da bei dem Teil mit dem so
ja.
Social Media, da weißt du, dass ich da auch
Ja, genau. Das,
gut
das, das,
mitgehe.
deswegen wollte ich eigentlich auch, das ist auch so ein Punkt, wo ich jetzt gerade noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe. Ich benutze jetzt auch schon wieder seit einer Woche kein Instagram mehr. Also nicht seit einer Woche, sondern ein paar Tagen jetzt wieder. Will jetzt auch erstmal für einen Monat kein Instagram benutzen, weil ich erstmal gucken wollte, was es mit mir macht. Und das kam auch durch so ein bisschen durch den Huberman Lab Podcast, weil er da viel über Dopamin geredet hat. Und wenn ich das mal kurz anschneide, das Problem mit Dopamin ist halt, dass du hast immer in deinem Blutkreislauf ein Grundspiegel an Dopamin. Das ist wie ein Blutzuckerspiegel. Du hast einen Grundspiegel an Dopamin und wenn du dein Dopamin spikest, also einen hohen Dopamin-Increase bekommst, fällt danach dieser Baseline-Dopaminspiegel immer ein Stückchen ab. Und je mehr du hohe Spikes hast, desto mehr sinkt dieser Dopaminspiegel.
Ja, kenne ich
Und
aus Dokumentation über Drogenmissbrauch.
genau, es ist genau das Gleiche. Und das Problem ist halt, dass Sachen wie Scrollen auf Instagram mit diesen Reels sehr, sehr starke Dopamin-Spikes auslösen. Und zwar, und eigentlich ist es normal, über den Tag vielleicht das ein- oder zweimal zu haben, wenn du etwas erreichst bei der Arbeit oder wenn du Sex hast oder irgendwas in der Richtung, was halt wirklich Dopamin spiket.
Warum das Gesicht dazu?
Ja,
Sex hast.
ich hätte kurz überlegt, ob ich das hier sagen kann, aber wir haben ja plus 18 Podcast, deswegen.
Ja, haus raus, erzähl uns, worauf du stehst.
Außerdem mache ich einfach so ein Gesicht.
Ist
Lass mein
das
Gesicht in
dein
Ruhe.
Sexgesicht?
Das Problem ist, jetzt sehen die Leute das ja auch noch.
Du, ja, du musst, jetzt musst du ein bisschen aufpassen.
Oh. Nee,
Wenn sie gerade nicht hinguckt.
ja, genau. Okay. Okay.
Okay, weil das
Okay, okay,
Thema,
okay,
es war
okay.
ernst. Es war ernst.
Also
Entschuldigung.
es ist nicht normal, dass du halt so viele Dopamin-Spikes an einem Tag hast. Und du musst mal bedenken, wie lange an einem Tag du an deinem Handy bist. Und jedes Mal spiket dein Dopamin. Und dass deine Baseline immer weiter sinkt. Und Dopamin ist das, was dafür sorgt, dass du überhaupt etwas tust. Dopamin ist nicht unbedingt das Hormon, das dafür sorgt, dass du dich gut fühlst. Wird häufig verwechselt. Dopamin ist das Hormon, was dafür sorgt, dass du motiviert bist, etwas zu tun. Dopamin ist grundlegend dafür zuständig, dass du überhaupt irgendwas tun kannst. Es gibt Fälle, es gab so einen Fall in Amerika, wo die das waren tatsächlich ein Drogenhändler, die eine Droge, ich glaube es war LSD oder ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche Droge es war, falsch hergestellt haben. Dass sie eine falsche Zusammensetzung gemacht haben.
Okay.
Und das haben einige Leute genommen. Und diese Droge hat dann dafür gesorgt, dass deren Dopaminrezeptoren kaputt gegangen sind. Die sind komplett zerstört worden. Und das Ding war, diese Leute waren paralysiert. Ohne Dopamin können Epinephrin und Adrenalin nicht hergestellt werden. Und dein Körper kann sich nicht bewegen.
Boah, krass.
Dopamin ist der Ursprung, dass du überhaupt irgendetwas tun kannst.
Okay, krass.
Und das ist nochmal gezeigt, wie wichtig Dopamin ist. Und wenn diese Baseline sinkt, bist du viel, viel weniger motiviert und du fühlst dich viel, viel schlechter. Und das Heftige ist, je mehr du Spikes in Dopamin am Tag hast, desto weniger Dopamin wird ausgeschüttet bei Ta Sachen, die dir normalerweise Dopamin geben würden. Wenn du zum Beispiel so etwas tust, normalerweise macht Leuten die Arbeit Spaß. Also ich habe es
Ja.
auch gemerkt, meine Arbeit macht mir eigentlich Spaß. Eigentlich finde ich das, was ich finde, Programmieren cool. Ich mache das gerne und wenn mir ein Programm gelingt, dann ist es cool. Aber wenn ich den ganzen Tag über mein Dopamin die ganze Zeit spike, dann fühlt sich das Ganze, selbst die Aufgaben, die mir eigentlich Spaß machen, fühlen sich an wie eine Belastung. Weil es nicht den gleichen Dopamin-Spike auslösen würde wie das andere, deswegen spürst du da gar nichts mehr.
Okay. Ja, krass.
Und dazu kommt noch, wenn du auch solche Sachen zum Beispiel sagst, ey, ich arbeite jetzt eine Stunde und dann belohne ich mich damit, an mein Handy zu gehen und dann ein bisschen rumzuscrollen. Das Problem ist, wenn du halt dich belohnst mit einem harten Dopamin-Spike, nimmst du wiederum die Freude daran weg, was dir eigentlich die eigentliche Arbeit geben würde. Weil
Ja.
Dopaminspike, das ist, was das Dopamin auslöst, und davor kriegst du kein Dopamin.
Macht irgendwie Sinn, wenn man das jetzt mal auf eigenes so bezieht.
Ja, du siehst das ja immer
So.
wieder bei dir selbst.
So, wenn du irgendwie, wenn man irgendwie was accomplished oder so, ist bei mir im Job, ich habe irgendwo irgendeine Aufgabe fertiggestellt oder so, und dann sagst du ja mal ganz kurz 5 Minuten. Und schon ist das, was du vorher gemacht hast, nicht mehr so bedeutsam
Ja,
für einen. Ja, das stimmt.
und
Dann
das.
belohne ich mich doch lieber mit dem Keks.
Ja, auch das nicht. Also er meinte halt zum Beispiel auch in seinem Podcast als Tool, du solltest, wenn du an etwas arbeitest, solltest du davon absehen, dich dafür zu belohnen. Viele denken, ich belohne mich dafür.
Also kein Keks.
Kein Keks. Du kriegst kein Keks, Per.
Oh.
Weil, wenn du motiviert bleiben möchtest, oder zum Beispiel du arbeitest an einer Aufgabe, du kriegst sie gelöst, die war richtig schwer und danach musst du eigentlich noch was machen. Dann meinte er, solltest du dich belohnen, indem du dich mental dafür belohnst. Du sollst im Kopf sagen, ja, das war gut, check, habe ich geschafft, geil. Mehr nicht. Nicht irgendwie sagen, ich trinke jetzt einen Wein dazu oder ich esse einen Keks oder ich hau mir eine Schokolade rein oder sowas.
Nickerchen?
Nickerchen, das könnte man noch
Das könnte
machen.
man noch machen,
Weil
oder?
es kein großer Dopaminspike ist. Belohnung, wenn es deine Belohnung Ruhe ist, dann ist es gut. Aber deine Belohnung sollte nicht sein, Ruhe mit dem Handy in der Hand. Das ist nicht das, was du machen solltest.
Wäre dann das Gleiche, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich belohne mich mit einer Seite lesen oder so? Wäre
Da,
wahrscheinlich nicht das
ja.
Gleiche wie Handy, ne? Also
Ja,
es
also
ist
es
so.
geht darum, hängt immer davon ab, wie stark der Dopaminspike dabei ist. So, Seite lesen wäre immer noch ein sehr, sehr langsamer Dopamin-Release.
Ja, okay.
Aber also du musst es abwiegen. Es heißt auch nicht, dass du dich niemals belohnen solltest und niemals Dopaminausschüttung haben solltest. Aber du solltest deutlich selektiver damit sein, wofür du quasi dein Dopamin verschwendest. Weil das Problem ist, je mehr du Dopamin-Spikes am Tag hast, desto schlechter fühlt sich dein normales Leben an. Desto weniger Dopamin bekommst du bei den ganz normalen Dingen des Lebens. Das ist auch eine Erfahrung, die viele berichten, die diesen klassischen Dopamin-Detox gemacht haben. Weil Dopamin-Detox ist tatsächlich eine Methode, die auch wissenschaftlich belegt funktioniert. Weil je länger, wenn du dein Dopaminspiegel halt sehr niedrig ist, dein Grunddopaminspiegel, braucht es Zeit ohne Dopaminspikes, bis er sich langsam wieder erhöht. Also musst du eine Zeit lang ohne irgendwelche Dopaminspikes auskommen und dein Dopaminspiegel geht dann wieder auf Baseline zurück, auf die normale Höhe zurück.
Okay,
Und dann
cool.
fühlen sich normale Dinge im Leben, und das berichten auch ganz viele Leute, einfach viel, viel schöner an. Ein
Wie lange
Gespräch
muss
mit
man
einem.
sowas machen? So
Das
einen
ist davon
Monat
abhängig, wie
oder?
stark das abgesenkt ist. Also es kann eine Woche sein, es kann teilweise ein Tag sein, eine Woche, oder du kannst es halt regelmäßig immer wieder zwischendurch machen, dass du einfach dich einfach mal hinsetzt und einfach nur an die Wand starrst und einfach mal komplett Stimulation
Ich
weghaust.
glaube, ich würde das ganz gerne mal versuchen.
Ich habe auch schon wieder darüber nachgedacht,
So,
deswegen habe
weil.
ich auch schon einmal Instagram jetzt wieder rausgemacht. Ich gucke noch YouTube und sowas und Podcasts, aber auch sowas würde
Eigentlich
dann
eher nicht,
anfangen.
ne?
Ja.
Das war auch tatsächlich teilweise Thema im letzten Podcast von Lanz und Precht. Auch mit diesen Dopamin-Kicks auch durchkaufen und so. Da fiel das Wort, und das finde ich eigentlich ein extrem schönes Wort, Selbstbeherrschung. Gar nicht mal
Ja.
so sehr Selbstdisziplin. Also Selbstdisziplin ist auch nochmal, das ist nicht unbedingt das Gleiche, würde ich sagen. Selbstdisziplin ist aber so ein bisschen so ein seelenloses Wort.
Ja.
Selbstdisziplin, was soll das sein?
Ja, genau,
Du hast
was
Selbst und du hast Disziplin.
Ja.
Selbstbeherrschung
Ja.
klingt irgendwie der Herr über sich selber sein.
Ja.
So, ich bin in der Lage, mich selber zu kontrollieren, mich nicht übermannen zu lassen. Das ultimative Goal des Stoikers, würde ich mal
Genau.
so sagen, dass du in der Lage bist, dich selber zu zügeln, dich selber zu beherrschen. Das finde ich irgendwie ein bisschen geilere Formulierung als Selbstdisziplin, weil Selbstdisziplin ist so für einen selber nicht greifbar, weißt du? Das ist so ein Wort, den du auch wieder irgendwo auf Instagram liest oder so, der mal einfach so in den Raum reingeschmissen ist, aber
Ja.
du kannst es nicht mit dir selber verknüpfen.
Ja, das ist wirklich. Selbstdisziplin ist schwierig. Das habe ich auch immer ein riesiges Problem mit. Was ist Selbstdisziplin? Besonders, woher hängt es an und wo hört es auf? Selbstbeherrschung ist wahrscheinlich wirklich das bessere Wort, weil du darüber Herr sein kannst. Ich entscheide mich jetzt, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Auch das ist auch wieder vielleicht so ein Punkt, der darunter fällt. Du kannst theoretisch auch, wenn du halt diesen Detox gemacht hast, du kannst dir theoretisch dadurch, dass du dir einredest, dass etwas dir gut tut, Dopamin-Kicks von guten Dingen, die gut für dich sind, holen. Das ist unglaublich faszinierend. Du kannst Dopaminstöße dadurch auslösen, wenn du zum Beispiel etwas Gesundes isst. Wenn dir immer wieder einredest, das ist richtig gut für mich und das ist richtig gut, wenn ich das mache, kriegst du kleine Dopamin-Spikes. Du kannst dich damit motivieren,
Ja.
das immer wieder zu machen.
Das kenne ich so tatsächlich jetzt auch schon, wenn ich so zum Beispiel meditiere oder so.
Ja, genau.
Aber Meditation ist ja auch so ein natürliches Mittel dafür. Das ist ja, das ist aber nicht Dopamin, das ist ja Serotonin, was
Serotonin.
da released wird.
Und ich glaube, der Vorteil ist auch dabei, dass dein Dopaminspiegel halt wieder ein bisschen wieder normal ansteigt, weil du in der Zeit komplette keine Stimulation hast. Und das müsstest du halt für einen längeren Zeitraum machen. Das ist auch faszinierend. Ich darf nicht so lange darüber reden, aber er hat berichtet von Erfahrungsbericht von einem Freund von ihm, der Sohn, hatte eine extreme Videospielsucht. Und der ist Schüler, der ist ungefähr 16. Und der hatte unglaublich Probleme, sich in der Schule überhaupt zu konzentrieren. Die haben ihn für eine Zeit lang wirklich wie einen ADHS-Patienten behandelt. Dachten, er hätte ADHS, weil er überhaupt keine Konzentration hatte.
Ist noch so ein böser Nebeneffekt von dem
Genau,
ganzen Kram, ne?
er hatte überhaupt keine Konzentration, er konnte sich für nichts motivieren, er konnte sich auf nichts konzentrieren, seine Aufmerksamkeitsspanne war tot. Und er hatte halt eine extreme Sucht nach Videospielen und nach Videos im Allgemeinen und viel Instagram und so, all diese
Einfach
Dinge.
Bildschirm.
Einfach Bildschirm, Bildschirm, Bildschirm. Der hat nichts anderes mehr gemacht. Es hat ihm nichts anderes Freude gemacht. Und irgendwann hat er das aber selber, als er mit seinem Vater darüber gesprochen hat, und wie kann ich das machen, mit dem Psychologen darüber gesprochen hat, hat sich selber mal gesagt, okay, ich lasse das jetzt für einen Monat komplett alles sein. Der hat seinen Computer komplett abgestöpselt, seinem Vater gegeben, sein Handy, hat er alles gelöscht, er hat nur noch einen Anruf drauf empfangen und hat das für einen Monat lang durchgezogen. Und alle seine Symptome sind verschwunden.
Krass.
Er war komplett, also es ist nicht das, ich sage nicht, dass ADHS, jemand, der mit ADHS diagnostiziert ist, der hat wahrscheinlich auch ADHS, aber es kann sein, dass Symptome von ADHS bei Leuten auftreten, die halt extreme Dopaminmangel haben, dadurch, dass sie sich total überstimulieren.
Ich glaube, ich habe sowieso mal irgendwo gelesen. Ich habe jetzt keine Quelle dafür, deswegen, wie der Prof schon meinte, glauben Sie mir nichts, prüfen Sie alles nach.
Ja.
Finde ich sowieso einen ganz schönen Satz auch für den Podcast. Glaubt uns nichts, prüft alles nach,
Ja, das
was wir
sowieso.
sagen, unbedingt. Aber dass auch die allgemein die Diagnose für ADHS bei kleineren Kindern schon über die letzten Jahre extrem in die Höhe geschossen sind. Das kann
Ja.
an unterschiedlichen Sachen liegen, wahrscheinlich auch wegen solchen Fehldiagnosen vielleicht sogar schon.
Das kann sein, ja.
So, dass Kinder wäre, aber
Kinder
auch.
bekommen ja schon so früh teilweise iPads in die Hand gedrückt zum Spielen.
Ja, das ist natürlich die Frage. Gibt es darüber dann viel mehr Diagnosen, die eigentlich gar nicht ADHS sind? Oder bringen diese Sachen Kinder dazu, mehr ADHS auszubilden?
Ich glaube, ADHS an sich ist tatsächlich eine neuronale Störung, die halt angeboren ist, soweit ich das verstanden habe. Aber ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Er ist darauf auch nicht eingegangen, was ADHS eigentlich ist. Er hat tatsächlich auch, das wollte ich mir nochmal anhören, er hat tatsächlich eine zweistündige Podcast-Folge über ADHS alleine gemacht. Was ADHS ist, wie das Ganze zu behandeln ist, wie man damit umgehen kann und wie man sein Leben verbessert, wenn man ADHS hat. Und diese ganzen Tipps, meinte, hat er in einem anderen Podcast erwähnt, sollen auch für normale Leute helfen. Aber besonders bei ADHS-Patienten ist es halt essentiell, dass sie solche anwenden.
Aber ist ja schon mal eigentlich ein cooler Fact so. Also eigentlich reizt es mich, das mal auszuprobieren. Also ich glaube, das ist echt eine harte Nuss, sowas
Unglaublich,
mal zu
glaube ich,
machen.
ja.
Aber andererseits, wenn man, wie jetzt in meinem Fall, sagt, dass einem die stoische Philosophie wahnsinnig fasziniert und gerade auch sowas, was Minimalismus und einfaches Leben und so, so in die Richtung zu gehen, dann ist es eigentlich mal ein Muss, sowas mal gemacht zu haben.
100%. Also ich glaube, weißt du, ich habe tatsächlich, deswegen habe ich es mit dem Instagram auch gerade gemacht, weil ich jetzt gerade Sachen rauscutten wollte, die mir nicht wichtig sind. Instagram ist mir beispielsweise gar nicht wichtig. Ich bei YouTube bin ich noch so, ja, da habe ich Podcasts, die ich mir angucke auf Videoformat, habe ich Videos, die ich gerne gucke. Ich habe erstmal YouTube gelassen, aber bei Instagram poste ich meistens Stories, die keine Sau interessieren.
Wie es allen da so geht.
Genau, keinen interessiert, wenn du die anderen Leute die Stories anguckst, weißt du genau, es interessiert keine Sau. Deswegen, keinen wird es fehlen, wenn du das Monat nicht auf
Es
Instagram
interessiert
bist.
dich in dem Moment ja auch selber nicht.
Nee, überhaupt nicht. Und denkst ja, teilweise fühlt man sich auch kennst du dieses bisschen dieses Bauchgefühl, das ist so ein bisschen für dich selber cringed, wenn du eine Story hochlädst.
Ein wenig. Kommt immer auf die Story drauf an,
Ja,
aber
aber.
das kommt dann erstmal, im ersten Moment kriegst du ja den Dopaminkick, da denkst du nicht drüber nach.
Ja, genau,
Das ist dann
aber
so öfter, das hat
später.
auch schon öfter dazu geführt, dass ich Stories wieder gelöscht habe.
Ja, genau, das meine ich. Das meine ich ja, die sind nicht. Das war einfach uncringed, aber wenn du dann denkst so. Ja, aber ich weiß doch selber, dass ich mir den Scheiß nicht angucken will. Das habe ich bei meinem Festival gemacht, dass ich davon was gepostet habe. Ich fand das in dem Moment richtig geil. Ich denke mir, boah, voll geil, das werden auch alle anderen so geil finden.
Davon muss die Welt
Da muss die
erfahren.
Welt davon erfahren, dass ich auf dem Festival war mit anderen 2000 anderen Leuten. Aber Es juckt keinen. Und ich weiß ja genau, dass es keinen juckt, weil ich weiß genau, durch diese Festival-Videos werden Leute einfach durchskippen. Es wird keinen interessieren.
Die Leute sind ja gedanklich schon selber bei ihrer nächsten Story.
Genau, oh, was kann ich denn posten? Oh, ich war lange nicht mehr auf dem Festival, das muss ich auch beim nächsten Mal posten. Deswegen, und der Rest beim Instagram durchscrollen ist für mich nur sinnloser Content. Bei YouTube gucke ich mir teilweise Content an, der mich wirklich interessiert.
Mhm.
Deswegen habe ich Instagram erstmal rausgecuttet und mir ist aufgefallen, dass dieses Dopamin-Level, das gilt auch für einzelne Sachen, ne, dass ich Musik inflationär benutze. Ich höre viel zu viel Musik und deswegen habe ich teilweise weniger Freude an Musik.
Das geht mir aber auch so.
Das ist heftig.
Das ist auch so.
Ich gehe auf meine Playlist durch und habe keinen Bock, mir meine Lieblingssongs anzuhören, weil ich einfach so viel Musik höre. Es ist so Standard geworden, dass ich überall Musik höre.
Ja.
Und das macht mir die Musik kaputt.
Das ist mir original, ist es bei mir auch so, dass ich, und manchmal, und ich bin in dem Moment, ich denke mir so, ich will das jetzt in dem Moment nicht hören, aber ich höre es trotzdem, weil
ich muss ja hören, weil ich mag das ja. Es
irgendwie so, ich habe mir jetzt angewöhnt, das war neulich eine, sehr grotesk schon fast.
Mhm.
Ich höre eigentlich ja beim Sport auch immer Metal.
Ja.
So. Aber irgendwann merkst du, es pusht dich nicht mehr.
Ja.
So, weil es so Standard geworden ist.
Genau.
Weißt du, was ich gemacht habe?
Hm?
Ich habe mir die 9. Cello-Sinfonie von Dvorak angehört. Und dann steht, du musst das mal machen, weil du katapultierst dich selber in so eine abstrakte Situation für dich selber, weil du stehst da einfach in einem Fitnessstudio, wo du normalerweise dir das übelste Röhren reinziehst und in dem Moment spielt da einfach Dvorak-Sinfonie. Das ist einfach geil. Das ist wie, als wärst du plötzlich mit dem Arschtritt in so eine Komödie reinbefördert worden. Das ist ultra geil. Das okay. War
Dvorak-Symphonie. Okay.
Das war so witzig, kann ich dir gleich mal zeigen. Ist auch ultra geil. Ich habe Dvorak schon in der Leishalle live im Konzert, also was heißt live im Konzert? Dvorak ist schon seit Ewigkeit tot, aber
ja.
Hamburger Symphonieorchester Dvorak, das ist eine großartige Symphonie. Also
okay.
Hat auf Spotify 1,8 Millionen regelmäßige Hörer.
What?
Ja, Dvorak. Ist das nicht geil?
Okay, wir wissen, also. Das ist schon mal gut. Das ist auch witzig. Hat nämlich Huberman auch erwähnt. Er meinte, wenn du halt zum Beispiel bei sowas wie Sport bist und dir halt Sport quasi, wenn du nicht so, du magst zwar Sport, du magst nicht so doll, das ist nicht die größte Erfüllung, dann sind viele Leute, bringen sich halt da durch, weil sie sagen, ja, ich kann nicht bei geile Musik hören, dann passt das schon. Er meinte, das sollte man gar nicht machen. Weil dadurch, dass du eine Sache, die dir mehr Dopamin verschüttet, nutzt, um dir das Ganze erträglicher zu machen, nimmst du noch mehr Freude an der Sache, die du machen musst, weg. Und er meinte, man sollte das, er redet immer davon, intermittierend das wegzulassen. Also intermittierend heißt, du machst es mal, machst du es mal, machst du es nicht. Mal gehst du auch mal ohne Musik und ohne mit irgendwem zusammen zum Sport zu gehen, einfach hin, ohne irgendwas auf den Ohren und machst einfach deine Session.
Ist ja schon wieder auch so ein kleiner Kick aus der Komfortzone raus, ne?
Genau. Ich habe einmal Sport ohne Musik gemacht. Das ist merkwürdig.
Das ist merkwürdig. Ich kann es mir vorstellen.
Weil ich bin immer in seiner Zone, hat immer seine Kopfhörer drin, hört keine Sau. Ist aber auch irgendwie eine coole Erfahrung. Und er meinte, intermittierend, dass man das mal macht, mal nicht. Dann fragt man sich natürlich, wann mache ich das denn jetzt? Mache ich es jetzt zu oft oder mache ich es zu wenig? Er meinte, ganz einfaches Tool, das man da nutzen kann. Nimm eine Münze. Vor jedem Workout wirfst du eine Münze. Kopf ist Musik, Zahl ist keine Musik.
Wäre eigentlich ein witziges Tool, so mal ganz allgemein.
Ja.
So irgendwie.
Heute mit Handy, heute ohne Handy.
Ja, genau. Nehme ich heute mein Handy mit, ja oder nein?
Genau.
Münze werfen. Ja, ist schon witzig eigentlich.
Dass du einfach zwischendurch mal das Ganze weglässt und dann, dass du nicht mehr davon abhängig bist, diese Aufgabe nur damit zu machen. Ja, das ist auch so bei so Sachen, wie bei der Arbeit, dass du dir zum Beispiel Sachen probierst, erträglich zu machen, weil du nebenbei dann irgendwas anderes noch multitaskest. Dann machst du das andere, was sowieso schon nicht so Spaß macht, noch schlechter.
Hörbuch hören auf der Arbeit bei mir zum Beispiel.
Genau, das mache ich auch viel zu oft. Und teilweise bei Sachen, wo ich mich eigentlich konzentrieren sollte, aber ich habe aber keinen Bock drauf und deswegen höre ich ein Hörbuch, um mir das erträglicher zu machen. Und dadurch mache ich es noch unerträglicher. Bei Sachen, die eigentlich gar nicht so scheiße sind.
Interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich.
Nee, man denkt, das ist ja
völlig
okay.
Ja, vor allem, ich denke sogar, ich tue mir was Gutes.
Genau.
Weil ich die Arbeit dadurch erträglicher mache, dadurch mache ich sie ja erst.
Ja, aber dann machst du die danach, dann wird die Arbeit an sich, du kannst es da nicht mehr ohne was anderes machen, weil die Arbeit an sich dir nicht mehr den Dopamin-Kick gibt, die es eigentlich geben würde.
Guck mal, das ist nämlich schon wieder was aus dem Zen-Buddhismus kommt. Freude an der Arbeit.
Ja.
Mach das, was du tust, mit mit Freude, also was heißt mit Freude, mit Enthusiasmus? Man muss ja nicht immer mit einem dicken Grinsen jede Aufgabe machen. Manche
Nein.
Aufgaben bei der Arbeit sind halt einfach scheiße.
Aber genau, das ist
Aber die
das.
Freude am Arbeiten per se als solches, unabhängig von der Aufgabe, dass du da einfach drin steckst. So, weil das Ding ist ja auch, wenn du, bei mir ist es jedenfalls so, wenn man jetzt ein Hörbuch nebenbei hört oder so, kommt man nur ganz schwer in diesen Flow rein. Das funktioniert nur mit einer bestimmten Art und Weise von Musik. Bei mir jedenfalls, das kann immer unterschiedlich sein. Aber mir geht es jedenfalls so. Ich kann nebenbei Hörbuch hören und arbeiten. Natürlich darf es nichts Anspruchsvolles sein. Also ich könnte jetzt nebenbei nicht Daniel Kahneman hören. Aber so Harry Potter, das geht.
Ja, super. Harry Potter ist mega. Ich habe
Aber
so viel Harry
ich
Potter
komme
gehört.
trotzdem in diesen Flow nicht rein.
Ja, genau. Du hörst dann teilweise einfach nur noch zu und dann guckst du einfach, dann starrst du mit einem leeren Blick auf den Bildschirm. Kennst du wahrscheinlich auch so einen leeren Blick so.
Wobei ich mir jetzt angewöhnt habe, ab und zu mal, und ich glaube, das soll man auch mal machen, wenn ich den ganzen Tag auf dem Bildschirm gucke, ich muss ab und zu einfach mal kurz für 5 Minuten einfach aus dem Fenster rausgucken.
Das ist übrigens sehr, sehr wichtig für Gesundheit im Allgemeinen. Fernblick, besonders für die Augengesundheit, ist es extrem
Vor
wichtig.
allem, wenn du die ganze Zeit so mit dem Bildschirm so nah vor der Fresse.
Ja, weil deine Augen sind ja, deine Augen, wenn du nah an etwas dran bist, weiten sich deine Pupillen. Und das ist tatsächlich der Zustand, in dem deine Augen am angespanntesten sind. Deswegen ist es anstrengend, auf den Bildschirm zu gucken.
Nächstes Mal machen wir dazu. Ich setze mich hier rein und du setzt dich
Ich
raus in
setze
den
mich
Garten.
ganz
Du
weit
setzt dich
weg.
raus in den Garten.
Gib zu, ich stinke.
Mach
Nee,
dein Fenster auf.
aber ja, das ist das Problem. Machst ja das kaputt, was eigentlich Spaß macht. Und das Problem ist, was du gesagt hast. Du musst nicht mit einem breiten Grinsen bei der Arbeit sitzen. Das Problem ist, dass die meisten Leute denken, das Leben ist scheiße, wenn du nicht immer mit einem breiten Grinsen unterwegs bist. Du musst nonstop glücklich sein. Und das ist das Hauptproblem. Wenn Leute sagen, ja, aber du musst das Leben ja auch genießen können, dich da so einzuschränken mit Social Media, das macht ja alles Spaß. Ja, aber was du dann machst, ist, du hast dann nur Spaß, wenn du diese Sachen aufhast. Und alles andere fühlt sich scheiße an. Alles andere ist langweilig. Eigentlich so eine Sache wie, allein schon dir irgendwie ein Gespräch von irgendwelchen Leuten hinter dir mit der Bahn anzuhören, wo du denkst, ach du Scheiße, was reden die? Sollte dir eigentlich Freude machen, das ist eigentlich lustig. Das ist interessant, mal anderen Leuten zuzuhören oder einfach die Bäume, die ja vorbeiziehen an der Bahn anzugucken oder sowas, einfach mal was anderes.
Ja.
Das sind eigentlich kleine Dinge, die einen Freude machen sollten.
Ich habe mir überlegt, ein Puzzle zu kaufen.
Eieiei.
Wo wir gerade so bei den einfachen Dingen sind.
Jetzt wollen wir mal puzzeln.
Das ist einfach ein Puzzle.
Puzzeln. Du könntest ja niemanden mehr mit Puzzeln beschäftigen.
Ja. Und das habe ich halt überlegt. Und dann denke ich mir halt wieder so, dann kannst du nämlich nebenbei noch ein Hörbuch hören und so. Aber
Genau.
wäre dann ja genau wieder nicht das Gleiche. Also sich einfach mal hinzusetzen in aller Stille. Richard David Precht meinte ja zum Beispiel, dass bei ihm zu Hause, wenn er arbeitet, absolute Stille herrscht.
Ja.
Und er ist absolut nicht multitaskingfähig. Und eigentlich ist das. Es wird immer so angepriesen, dass es cool ist, multitaskingfähig zu sein. Aber wenn man jetzt mal nach deiner Logik, oder was heißt nach deiner Logik, sondern
Ja.
von Huberman oder dieser Logik einfach mal folgt, ist es eigentlich, und das habe ich nämlich auch schon gedacht, als er das sagte, dass es eigentlich viel, viel geiler sein muss, wenn du das nicht kannst. Wenn du mit vollem Geist und mit voller Begeisterung, und mit voller Konzentration gerade bei dem dabei bist, was du gerade in dem Moment tust.
Ja, ich war auch fasziniert. Also, als er das gesagt hat, habe ich erst mal in meinem Kopf mir das vorgestellt, wie ich denn einfach mit kompletter Stille da sitzen würde. Ich könnte das fast gar nicht.
Nee, und das muss man sich eben wieder antrainieren. Ich glaube, ich könnte
Ja.
das nämlich auch nicht.
Und ich glaube, deswegen, und das meine ich auch bei dem Ding, bei dem Beruf. Die Berufe sind nicht anspruchsvoller geworden, die Leute sind einfach nur weniger leistungsfähig. Weil den Leuten das nicht mehr Spaß macht. Weil die viel mehr Dopamin erwarten, als so das normale Arbeitsleben gibt.
Könnte natürlich eines der Standbeine des Problems sein, ne?
100%. Das Problem ist, dass wir so viel Dopamin am Tag bekommen, dass unsere Baseline so niedrig ist, dass du für alles andere unmotiviert bist. Die haben Experimente mit Mäusen gemacht. Die haben halt getestet, okay, wir haben dir Mäuse genommen und die haben denen so Sachen zur Verfügung gestellt, die halt Glücksgefühle auslösen können. Also die haben die Mäuse vögeln lassen, die haben denen Essen gegeben, denen Wasser gegeben, die haben denen so ein Laufrad laufen lassen und so gucken, okay, was machen die Mäuse, wenn sie halt voll Dopamin haben. Und dann haben sie die Dopaminrezeptoren in den Mäusen blockiert. Also nicht blockiert, sondern die haben auf jeden Fall die Dopaminspiegel richtig stark gesenkt.
Ich glaube, ich kenne das Experiment. Ja,
Und
erzähl mal weiter.
aber das Witzige war, die Mäuse haben trotzdem all das gemacht. Trotzdem, sie haben trotzdem Sex gehabt, sie haben trotzdem gegessen und trotzdem gelaufen, aber nur, wenn du sie direkt davor gestellt hast. Wenn die Mäuse nur eine Mauslänge, also so 10 cm, weil wie lange auch immer eine Maus ist, ne? Aber
kommt auf die Maus an.
Von dem Objekt weggestellt hast, dann haben sie nicht mehr die Motivation gehabt, überhaupt etwas zu machen. Die eine Mauslänge haben sie nicht mehr hinbekommen. Wenn du sie draufgestellt hast, ja, sonst überhaupt nicht mehr.
Okay, krass.
Also, ich würde da gerne nächste Woche nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass meine Kamera gestorben ist.
Oh, war ja.
Ich hoffe, der hat den Rest jetzt noch aufgenommen. Deswegen werdet ihr jetzt nur noch Per am Ende sehen, aber... Ich glaube, dann cutten wir sowieso mal. Eine Stunde Folge ist sowieso das, was wir eigentlich so angestrebt haben.
Ich meine, du hast ja jetzt irgendwie deine Folge mit Dopamin ja jetzt doch irgendwie gekriegt, ne?
Also ja, ich hab doch mal
Dopamin-Folge reingeprügelt. Du hast dich nicht umsonst, also die Vorbereitung ist eigentlich nie umsonst, aber du hast dich nicht umsonst vorbereitet.
Ich habe es jetzt nicht von Grund auf aufarbeiten können, aber vielleicht finden wir da nochmal ein Thema, wo man das noch irgendwo genauer einbauen kann. Aber es ist ein spannendes Thema, oder?
Es ist ein total.
Ja.
Kann man auf jeden Fall nochmal dran anknüpfen. Dagegen habe ich jetzt nicht so richtig diese locker flockige Alltagspsychologie-Folge bekommen, die ich angedacht hätte. Nur, also jetzt völlig ohne Judgment. Ich fand's trotzdem cool. Mhm. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen. Ich hätte irgendwie einfach nochmal Bock auf so eine Laber-Folge.
Ja.
So einfach mal so ein bisschen vor sich hin. Ne? Ja. Wobei. Eigentlich, ich kenne uns beide, am Ende landen wir eigentlich sowieso immer bei so einem Thema, worüber wir gerade diskutiert haben.
Ja, das stimmt.
Mal gucken. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, es war eine interessante Erfahrung, mal vor einer Kamera zu sitzen währenddessen.
Ich würde auch in die Kamera zeigen, wenn meine Kamera noch leben würde.
ich bin gespannt auf eine neue Community, auf ein neues Aufnahmeumfeld.
Ich auch.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich, Leute. Wir sehen uns nächste Woche im Mental Nirvana. Haltet die Ohren steif.
Leute, take care. Und haut rein.